Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 15. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nung Nursia, Sri Unun, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Terroranschläge werden Investitionen nicht beeinflussen. Die UN verurteilt die Terroranschläge in der zweitgrößten Stadt Indonesien. Polri intensiviert Sicherung in ganzen Gebieten Indonesiens. Indonesien wird offiziell Zentrum für Entwicklung der Impfstoffe und Produkte der Biotechnologie für OIC-Mitgliedsländer. Das Industrieministerium kooperiert mit der japanischen Universität zur Entwicklung der erneuerbaren Energie. Das Parlamentsmitglied evaluiert Anwendung der visumfreien Erleichterung. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani hat ihre Zuversicht geäußert, dass die kürzlichen Bombenanschläge auf die Kirchen in Surabaya die Investoren nicht davon abhalten werden, in das Land zu weiter zu investieren, da die Rechtsapparaten begonnen haben, sich ernsthaft mit diesem Thema zu befassen. Sri Mulyani sagte am Wochenende in Jakarta, dass die Aufrechterhaltung des Rechtes die Wahrnehmung und das Vertrauen in Indonesien wiederherstellen werde. Der Institutsleiter für die Entwicklung der Wirtschaft und Finanzen, INDEF, Bima Yudhistira, sagte dazu, je früher die Polizeibeamten die Verdächtigen festnehmen könnten, desto besser wäre es für das Investitionsklima. Selbstmordattentäter griffen am Sonntag, den 13. Mai, drei Kirchen in Surabaya an. Dabei wurden 14 Menschen getötet und mindestens 41 weitere verletzt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat die Terroranschläge am 13. Mai gegen Gläubige in drei Kirchen in der zweitgrößten Stadt Indonesiens, Surabaya, Ossiava, verurteilt. Die Vereinten Nationen haben am Montag, dem 14. Mai, diese Erklärung zur Kenntnis genommen. Guterres ist entsetzt über die Berichte, dass Kinder benutzt wurden, um diese Anschläge auszuführen. Der Generalsekretär drückt den Familien der Opfer sein Beileid aus und wünscht den Verletzten eine rasche Heilung. Guterres bekräftigte die Unterstützung der Vereinten Nationen für die Regierung und das Volk Indonesiens bei ihren Bemühungen, Terrorismus und gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen und zu verhindern, unter anderem durch die Förderung von Pluralismus, Mäßigung und Toleranz, heißt es auf einer offiziellen Website der Vereinten Nationen am Montag. Bei mehreren Angriffen auf 3 Kirchen in Surabaya am Sonntag wurden mindestens 13 Menschen getötet und 43 weitere verletzt. Der Sprecher des Polizeikommissars für Ostjava, Franz Barung Mangera, berichtete, dass die Bomben in der Santa Maria Kirche um 7:30 morgen Ortszeit gezündet wurden, während 2 weitere Bomben in GKI und in der Pantekosta Kirche um 7:30 und 8:00 morgens Ortszeit detonierten. Die indonesische Polizei Polri hat besonders den Notfallstatus in allen Gebieten Indonesiens nach der Terrorismusaktionen in Surabaya und Sidoarjo in Ostjava am Sonntag, den 13. Mai 2018, festgelegt. Die Notfallstatus bedeutet die Intensivierung der Absicherung von Sicherheitsapparaten, aber die Gesellschaft kann noch ihre Aktivitäten ohne Sorge weiter durchführen. Dies sagte der Leiter für Gesellschaftsbeziehung des Polizeihauptquartiers, Generalinspektor Setio Wasisto, auf einer Pressekonferenz in Jakarta am Montag, den 14. Mai 2018. Bedeutung unseres Notfallstatus ist die Intensivierung der Summe von Sicherheitsapparaten, die Erweiterung der Aktivitäten, aber für die inneren Aktivitäten der Polri. Für die Gesellschaft machen sie die Aktivitäten wie immer. Wir werden absichern, wir werden die Gesellschaft schützen. Setio Wasisto sagte dazu weiter, die Polizei fokussiere auf die Sicherung in unterschiedlichen Orten in jedem Gebiet. Im Zufolge werde die Sicherung nach den Bedarfskriterien in den Gebieten durchgeführt. Darüber hinaus hat die Polri noch keine Frist des Notfallstatus gegeben, da dieser Status mit der Erwägung zu tun hat, dass die internationalen Events wie SEA Games 2018 in Jakarta und Palembang und das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auf Bali veranstaltet werden sollen. Indonesien wird offiziell das Zentrum für Entwicklung der Produkte der Impfstoffe und Biotechnologie für die Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC. Dies wurde am Montag, den 14. Mai 2018, von der indonesischen Gesundheitsministerin Nina Muluk in Jakarta eingeweiht. Bei dieser Einweihung waren unter anderem die leitenden Beamten des indonesischen Gesundheitsministeriums, die Botschafter und Vertreter der OIC-Mitgliedsländer sowie der Leiter der Behörde für Kontrolle der Medikamente und Nahrungsmittel, BPOM, anwesend. Laut Nina Muluk sei die Einweihung Indonesiens als Zentrum für Entwicklung der Impfstoffprodukte und der Biotechnologie für OIC-Mitgliedsländer der Erfolg des langen Kampfes Indonesiens.
Artinya saya kata itu kita meningkatkan jumlah personel, meningkatkan kegiatan.
Ich würdige, dass wir das Zentrum dafür werden können. Es ist nicht leicht, dies zu erreichen. Damals war es nicht meine Ära. Das Treffen mit OIC fand schon seit langem. Wir haben vorher nur Müttersterblichkeit. Das Zentrum dafür war vorher bei Malaysia. Danach ist es bei uns. Wir haben PT Bio Pharma den Impfstoffstaatsbetrieb. Warum werden wir das Hauptzentrum dafür nicht? Jetzt können wir aber jetzt es realisieren. Nina Muluk R. Klerta Weiter, dass die Einweihung Indonesiens als Zentrum für Entwicklung der Produkte der Impfstoffe und Biotechnologie für OIC-Mitgliedsländer die Umsetzung des 6. Treffens der islamischen Gesundheitsminister am 6. und 7. Dezember 2017 in Jeddah, Saudi-Arabien sei. Dieses Zentrum solle dazu beitragen, die Forschung und Entwicklung der Impfstoffe und die biologische Vorbereitung effizienter zu fördern, um der unvorhersehbaren Epidemie zuvorzukommen. Laut Nina Muluk werde es das Zentrum für die Aktivitäten der Entwicklung der Produkte, Impfstoffe und Biotechnologie und das Kollaborationsforum der Forscher sein, um Innovationen zu machen und verschiedene Wissenschaften im Zusammenhang mit dem Produktionsprozess der Impfstoffe und Biotechnologie zu entwickeln. Die Behörde für die Industrieforschung im indonesischen Industrieministerium arbeitet mit dem Algenbiomassen- und Energiesystem der Tsukuba Universität Japans, die viel Erfahrung in der Forschung der Algen als Energiequelle hat, zusammen. Die Entwicklung der erneuerbaren Energie entspricht der Agenda von 10 nationalen Prioritäten, die im Plan von Making Indonesia 4.0 stehen. Dies sagte der Leiter der Behörde für die Industrieforschung im Industrieministerium Ngakan Timur Antara in Jakarta. Er sagte dazu weiter, dass das Algenbiomassen- und Energiesystem zurzeit eine Pilotpflanze mit dem Ziel zur Herstellung von Brennstoff aus Algen, die in allen Jahreszeiten kultiviert werden können, erforsche. In Kürze werde eine Laborstudie zur Optimierung der Algen mit Palmöl, das sogenannte Mehleffluent mit Pome, durchgeführt. Pome ist einer der Hersteller von Methangas, der einen Beitrag zur Emission des Treibhauses und der globalen Erderwärmung leistet, sodass dessen Bewältigung sehr wichtig für die Umweltnachhaltigkeit ist. Das Mitglied des indonesischen Parlaments Putu Supatmarudana forderte die Regierung auf, um die Anwendung des visumfreien Erleichterung für einige Länder zu untersuchen und zu evaluieren. Im Zufolge haben einige Länder keinen signifikanten Beitrag dafür leisten. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, sagte Putu Supatma in Denpasar auf Bali am Montag, den 14. Mai 2018, dass die Bitte dazu diene, den Besuch der ausländischen Bürger und Touristen nach Indonesien zu optimieren und den Sicherheitsfaktor einschließlich zur Reduzierung der illegalen Gasarbeiter nach Indonesien zu berücksichtigen. Putu Supatma zufolge gebe es 46 Länder, die angesichts der Gewährung der visumfreien Erleichterung evaluiert werden sollen. Der Besuch, Anzahl der Touristen aus den sogenannten Ländern in Indonesien ist noch niedrig. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.680,95 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.955,74 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.959 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema: Vor dem Ramadan-Monat ist der Preis der Hausnahrungsmittel schon angestiegen. Gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, gegen das Fastenmonat Ramadan ist der Preis der Hausnahrungsmittel in einigen Gebieten in Indonesien angestiegen. Für die Mehrheit der indonesischen Bevölkerung, die Muslime ist das Ramadan ein heiliges Monat, in dem die Muslime in einem Monat fasten müssen. Nach dem Ramadan feiern die Muslime den islamischen Feiertag, Idul Fitr oder Lebaran. Das Problem ist, dass im Fastenmonat es eine Tendenz der Steigerung des Essenkonsums gebe. Die Gesellschaft hält dafür, dass die Muslime in diesem Monat die Ernährung und die Qualität des Essens steigern sollen. Am Feiertag Idul Fitr, wie in Feiertagen in anderen Ländern, stellen die Muslime normalerweise die besten Speisen für Familie und Verwandten sowie Freunde zur Verfügung. So ist die Erhöhung des Nahrungsmittelpreises keine neue Sache für die indonesischen Bürger. Dies ist eine Tradition geworden, ungeachtet des Nahrungsmittelvorrats und den reibungslosen Lieferung erhöhen sich automatisch die Preise weiter, als ob der Nahrungsmittelpreis allerdings angesichts des Fastenmonats und des Feiertages Idul Fitr sich erhöhen muss. Der Generaldirektor für Zucht und die Tiergesundheit des indonesischen Landwirtschaftsministeriums, Ike Tudiarmita, sagte dazu: Die Versorgung des Hühnerfleisch reiche gegen das Fastenmonat und den Idul Fitr 2018 aus. Die Aussage der Regierung über die Nahrungsmittelversorgung hat aber die Händler, vor allem Einzelhändler auf traditionellen Märkten, ihre Absicht vermindert, um den Preis zu erhöhen. Das Hühnerfleisch auf dem Kramat Jati Markt in Jakarta ist seit letzter Woche weiter angestiegen und wird voraussichtlich sich bis zum Idul Fitr weiter erhöhen. Auf dem Markt von Polewali Mandar in West Sulawesi sind der Nahrungsmittelpreis sogar vor 2 Wochen angestiegen. Der Warenpreis auf dem traditionellen Markt in der Stadt Lok Sumawe Aceh hat sich auch erhöht. Im Allgemeinen ist die Ursache der Preiserhöhung die Nachfragesteigerung, aber der Anlass der Händler zur Preiserhöhung ist manchmal unrealistisch. Beispielsweise erhalten die Beamten und Angestellten normalerweise extra Geld für religiösen Feiertag THR, sodass es normal sei, die Händler den extra Gewinn auch nehmen möchten. Die Regierung soll eine Marktoperation durchführen, um den ausreichenden Nahrungsmittelvorrat zu bestimmen und den Preis zu stabilisieren, sodass die Händler den Preis wirklich nicht steigern können. Darüber hinaus wird die Preiserhöhung eine Tradition nicht machen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 15. Mai. Wir beginnen mit dem 15. Mai 1984, an dem die Nationalpersönlichkeit Ali Murtopo verstarb. Wurde am 23. September 1924 in Blora, Zentral Java, geboren und eine Geheimdienstpersönlichkeit wie auch ein Politiker in der neuen Ordnung in Indonesien. War von 1978 bis 1983 als indonesischer Informationsminister von 1969 bis 1974 als stellvertretender Leiter der Koordinationsagentur des Staatsgeheimdienstes tätig und spielte eine große Rolle in der Modernisierung des Geheimdienstes Indonesiens. Nahm an der Sondergeheimdienstoperation teil, um gegen die politischen Oppositionen in der Regierung von Suharto zu kämpfen. 1961 initiierte Ali Murtopo die Auflösung der politischen Parteien. Diskonto im Jahre 1973 realisiert werden, als alle Parteien bis auf drei Parteien aufgelöst wurden, die Golkar-Partei, die Persatuan Pembangunan Partai, und die Demokratische Partei Indonesiens. Die Golkar-Partei und Persatuan Pembangunan Partai waren in jener Zeit eine Vereinigung von islamischen Parteien. Willkommen nun zum 15. Mai 1991 an dem Unruhen in einigen großen Städten Indonesiens aussprachen. Sie waren vor allem vom 13. bis zum 15. Mai 1991 in der indonesischen Hauptstadt Jakarta und anderen Gegenden Indonesiens. Diese Unruhen wurden durch die asiatische Finanzkrise und der Trisakti-Tragödie hervorgerufen. Bei dieser kamen vier Studenten der Privatuniversität Trisakti ums Leben. Durch die Unruhen sind viele Unternehmen und Läden zerstört worden. Die größten Unruhen ereigneten sich in Jakarta, Bandung in West Java und Surakarta in Central Java. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. Mai 2010, an dem Jessica Watson, ein junges Mädchen, allein um die Welt segelte. Watson kam aus Puderim, nördlich von Brisbane, Queensland, und verließ am 18. Oktober 2009 Sydney und begann eine Seefahrt, obwohl sie von ihren Kritikern pessimistisch beobachtet wurde. Man meinte, dass Jessica Watson zu jung sei, um die Welt allein zu umfahren. Sie bewies aber ihre Fähigkeit zum Segeln. Während 7 Monaten machte dieses australische Mädchen eine Seefahrt über den Südpazifik zum Kap Horn in Südamerika und dann über den Atlantischen Ozean nach Südafrika und schließlich über den Indischen Ozean nach Südaustralien. Nachdem sie 7 Monate über das wilde Meer mit ihrem rosafarbenen Schiff gesegelt war, konnte Jessica Watson am 15. Mai 2010 ihre Reise um die Welt beenden. Dieses australische Mädchen wurde die jüngste Seefahrerin der Welt, die Welt allein und ohne Hilfe umsegelte. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Unser Indonesien mit dem Titel Indonesier müssen ihre Ideologie verstehen. Der Staat muss seine Bürger ihr Land verstehen lassen. Indonesien sollte seinen Bürgern nicht fremd sein. Der Staat muss seine Ideologie, seine Verfassung, seine Gesetze und seine Regeln erklären. Durch das tiefe Verständnis des Landes werden die Bürger ihr Land zunehmend lieben. Dies teilte der Stellvertreter der Indonesischen Volksversammlung MPR, Hidayat Nur Wahid, kürzlich bei der Vergesellschaftung der vier Säulen des MPR in Klaten Zentral Java mit. Hidayat Nur Wahid erklärte, dass diese Sozialisierung für die indonesische Bürger gedacht ist, um Indonesien eingehend zu verstehen, damit sie ihr Land lieben. Hidayat gab auch bekannt, dass das Verständnis des Landes notwendig ist. Hidayat nahm ein Beispiel, das entwickelte Land wie die Sowjetunion könnte in mehrere Länder geteilt werden, weil kommunistische Ideologie eine importierte Ideologie ist. Er hat festgestellt, dass Indonesien, das ein Archipelstaat ist, anfälliger für eine Spaltung ist. Aber die Reform in Indonesien lässt Indonesien nicht auseinanderbrechen. Denn Indonesien hat die Ideologie Pancasila, die indonesische Persönlichkeiten und Bürger vereinen kann. Unterdessen erklärte der Generalsekretär der Indonesian Volksversammlung, Ma'ruf Cahyono, kürzlich in Jakarta, dass MPR diese Werte der Nationalität weiter einflößen wird, da die bevorstehenden Herausforderungen härter ausfallen werden. Er nahm auch zur Kenntnis, dass Indonesien angesichts dieser Herausforderungen zwei Hauptpunkte haben muss, und zwar die Widerstandsfähigkeit von Ideologie und die Wettbewerbsfähigkeit. In Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit muss Indonesien, laut Ma'ruf, unweigerlich im In- und Ausland konkurrieren. Er fügte hinzu, dass die Identität in jedem Bürger Indonesiens vorhanden sein muss. Soweit unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heute werden wir die Kunst Dongkrak aus Madiun Osiapa vorstellen. Bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesien in Jakarta. Außer auf die Kurzwelle können Sie unser Programm über Streaming in www.voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Madiun ist eine Stadt und auch ein Bezirk in der Provinz Ostjava. Die Stadt liegt 160 Kilometer westlich von Surabaya, der Hauptstadt der Provinz Ostjava, entfernt. Sie ist nicht nur als das Zentrum der Eisenbahnindustrie, sondern auch für seine volle Geschichte und Kultur bekannt. Eine der berühmten Künste aus Madiun ist die Dongkrak-Kunst. Liebe Zuhörer, Dongkrak ist eine Mischung zwischen Musikkunst und originärem Tanz aus dem Madiun-Bezirk. didongkrek Gunswude im Jahr 1867 im Caruban Distrik Geburen. Dieser Distrik wurde zum Medium-Bezirk umbenannt. Im Jahr 1910 wurde Dongkrek von dem Dorfleiter Raden Beilo Prawiro di Puro populär gemacht. Er leitete zu dieser Zeit vom Dörfer, salah. Er leitete zu dieser Zeit vom Dörfer im Caruban Distrik. Im Jahr 1879 wurden die Bewohner in Mejayan von einer tödlichen Krankheitsepidemie heimgesucht. Wenn man morgens erkrankte, starb man am Nachmittag oder am Abend. In seiner Trauer meditierte Raden Prawiro di Puro am Berkidul Caruban. Er bekam dabei den mystischen Hinweis Wangsit, einen Kunsttanz zu choreografieren. Dieser Tanz musste in der Lage sein, das Unglück des sogenannten Pech abzuwehren. Liebe Zuhörer, bei Wangsit wird gezeigt, wie die Höflinge des Königreiches der Geister durch die Bewohner von Mejayan aus dem Dorf herausgetrieben wurden. Deshalb kam es zur Tradition in Form der Tanzkunst, die die Vertreibung der Geister darstellt. Diese wurde dann eine kulturelle Eigenschaft der Caruban-Gesellschaft mit dem Namen Dongkrek. Die Kunst impliziert die Botschaft, dass jede boswillige Absicht letztendlich von dem Guten und der Wahrheit besiegt werden wird. Die Gesellschaft hörte damals die Musik mit dem Dung und Krek, das sind bestimmte Klänge der Trommel, dem sogenannten Kendang, und vom Saitenmusikinstrument Korek. Aus diesem Klang von Dung und Krek entstand dann der Name Dongkrek. Das Musikinstrument Korek ist ein Holzstück in Form eines Quadrats. Am Ende gibt es einen gezackten Holzstiel, mit dem man das Saiteninstrument bearbeitet. Im Laufe der Zeit wurden auch andere Musikinstrumente wie Gong, Kanung, Kentongan, Kendang und Gongberi, eine Mischung aus islamischer, chinesischer und japanischer Kultur, verwendet. Außer den Musikinstrumenten muss es beim Dongkrek einige Masken geben, wie die Maske von Mbah Palang, Pon Putri und Gendruo. Mbah Palang symbolisiert die Eltern, Putri symbolisiert das schöne Mädchen und Gendruo symbolisiert den Riesen. Liebe Zuhörer, die harmonische Mischung zwischen Tanz und Musik ist in dieser Kunst perfekt, weil jeder Anfang und jedes Ende des Tanzes vom Trommelrhythmus begleitet wird. Die Trommelspieler müssen sich der Position des Tänzers anpassen. Im Gegensatz dazu müssen die Tänzer auch das Zeichen und den Rhythmus, die von dem Trommeln gegeben werden, beachten. Das Wichtigste ist, dass das Element in der Geschichte und die Dongkrek-Kunstfiguren eine tiefere Bedeutung habe. Die gigantische Figur wird eingeladen, Gutes zu tun, obwohl sie eine böse Eigenschaft hat. Die soll aussagen, dass so schlecht ein Mensch auch sein möge, es sicher das Gute in ihm gibt. Um diese Kunstart zu erhalten, veranstaltet das Bildung- und Kulturamt des Madiun-Bezirks jährlich das Dongkrek-Festival außerhalb der Stadt Madiun und macht sogar im Stadtpalast Aufführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien über der Dongkrek-Kunst von Madiun Ostjava. Sie bringt uns auch bei, dass ein Führer seinen Anhänger nicht verlassen darf, wenn er in einer schwierigen oder Hungersnot ist. Er sollte mit ihnen zusammen vor dem Notstand stehen. Salah. Er sollte mit ihnen zusammen vor dem Notstand stehen. Wir treffen uns wieder prunken mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimulations und der Agentur für Sprachbildung und Sprachentwicklung des Indonesischen Kultur- und Bildungsministers. Der Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts ist Apa der dalam Bahasa Indonesia oder auf Deutsch Was der bedeutet auf Indonesisch? Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch für den heutigen indonesischen Unterricht. Das Gespräch ist zwischen dem britischen Touristen Tony und Tina, einer reichen Führerin. Sie sind im Prambanan-Tempel. Mit einem Fahrrad fährt Tony um den Tempel. Als Tina die Hirsche beobachtet, begrüßt Tony dann Tina. Hier das Gespräch.
Wah, deer ini lucu ya.
Iya, lucu sekali.
Apa deer dalam bahasa Indonesia?
Deer artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Sätze vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts zu tun haben. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Was bedeutet der auf Indonesisch? Was bedeutet der auf Indonesisch? Auf Indonesisch? Apa dir dalam bahasa Indonesia? Apa dir dalam bahasa Indonesia? Wiman es buhstabir. Wiman es buhstabir. Auf Indonesisch, bagaimana ejaannya? Bagaimana ejaannya? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten vielleicht die indonesischen Vokabeln wissen. Um jemandem nach einem indonesischen Wort zu fragen, sagen wir dann, apa der dalam bahasa Indonesia? Oder auf Deutsch, was bedeutet der auf Indonesisch? Wir können auch sagen, apa bahasa Indonesianya der? Oder auf Deutsch, was heißt der auf Indonesisch? Wenn Sie die Rechtschreibung von einem Wort, von einem Name einer Person wissen möchten, sagen Sie dann in Indonesisch, bagaimana ejaannya? Oder auf Deutsch, wie man das Wort buchstabiert. Hier sind einige Beispiele. Apa cat dalam bahasa Indonesia? Auf Deutsch, was bedeutet cat in Indonesisch? Kucing, auf Deutsch, die Katze. Maaf, bagaimana ejaannya? Oder auf Deutsch, Entschuldigung, wie man das Wort buchstabiert. K-U-C-I-N-G. Noch ein anderes Beispiel. Apa bahasa Indonesianya dog? Auf Deutsch, was heißt dog auf Indonesisch? Anjing oder auf Deutsch Der Hund. Maaf, bagaimana ejaannya? Auf Deutsch, wie man das Wort buchstabiert? A-N-G-I-N-G. Bevor wir unseren heutigen Indonesisch-Unterricht beenden, hören wir das Gespräch zwischen Tony und Tina noch einmal zu.
Wah, deer ini lucu ya?
Iya, lucu sekali.
Apa deer dalam bahasa Indonesia?
Deer artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass unser heutiger Indonesisch-Unterricht etwas Nutzes für Sie bringt. Als Übung schicken Sie bitte Ihre eigene Stimme in Indonesisch an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Bei der Übung sollten Sie ein Reiseziel in Ihrem Land in Indonesisch beschreiben. Nennen Sie Ihr Land, den Namen des Reiseziels, die Lage und das Klima des Reiseziels in Indonesisch. Hier ist ein Beispiel. Selamat pagi. Negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Das war das uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus Nord-Sulawesi präsentieren. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel So putus-putus, das von Henny Sumarto vorgetragen wird. Gute Unterhaltung.
Bilang kita tuh ngana sayang. Sekarang ngana bilang orang cuma tamang. Mana itu ngana pejanji sampai hati ngana beki gini. Sky.
animal ya paquita.
Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel So putus-putus, das von Harry Sumarto gesungen wurde. Obwohl der Rhythmus des Liedes froh ist, erzählt aber dieses Poplied aus Sulawesi über jemanden, der die gebrochene Liebe hat. Erinnert sich die geäußerte Versprechen, dass keine andere Liebe ist. Diese Versprechen haben sich verändert. Liebe Zuhörer, dieses Lied wird mit der modernen und der rationellen Musik aus Nordslawesi begleitet. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Di Pantai Ene Mawira oder In dem Ene Mawira Strand. Das von Maramis gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
No.
Liebe Hörerfreunde der Stimulations, das war ein Lied mit dem Titel Die Pante Ene Mawira. Wie das vorige Lied vorher sehen, vermisst dieses Poplied auch Popmusik und die traditionelle aus Nord-Sulawesi. Liebe Zuhörer, dieser Strand ist einer der Sehenswürdigkeiten, die die Menschen oft besuchen, um die Schönheit des Strandes zu genießen. Dieses Lied erzählt auch über jemanden, der in einem Strand in Nord-Sulawesi sitzt, um die Traurigkeit wegzuwerfen. Liebe Musikfreunde der Stimulations, zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Lieder mit dem Titel Serpangana, das Lied Serpangana wird von Maramis Thomas vorgetragen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.